Zuhören macht Sinn. Blind TV. Das Radio gegen Behinderer.
Wolfgang Temmel heißt Sie sehr herzlich zu einer weiteren Folge von Blind TV willkommen. Blind TV heute im Eingang tatsächlich. Wir haben hier im Hintergrund Geräusche, die es hier in Wies rund um mich gibt. Ich sitze derzeit in Wies hier und moderiere diese Sendung hier. Am Land ist es sehr, sehr laut heute. Aber nichtsdestotrotz widmen wir uns in dieser Sendung etwas völlig anderem, nämlich dem Eröffnungsvortrag von Hubert Matt, den der Künstler und Philosoph Hubert Matt am 4. Juni im Künstlerhaus anlässlich der Ausstellungseröffnung Sinnlos, die Kunst, die Körper, die Fremdkörper gehalten hat. Hubert Matt ist Künstler und Philosoph. Er ist 59 in Bregenz geboren, also 1959, lebt dort und andernorts. Studium der Philosophie und Kunstgeschichte mit der Promotion mit einer Arbeit über Jean Amery, hat unzählige Ausstellungen bestritten, Projekte, Symposien, Vorträge, Seminare, diverse Publikationen. War hier in Graz, vor allem auch in der Haus der Architektur zu sehen und zu hören oder auch in der Werkstatt Graz. Er ist Universitätslektor am Institut für Philosophie und am Institut für Entwerfen an der Universität Innsbruck und seit 2000 Hochschullehrer an der Fachhochschule Vorarlberg, Leiter des Wissenspools für Gestaltung und mediale Kommunikation 2002 und 2003, interimistischer Leiter des Studiengangs Intermedia. In seinem Eröffnungsvortrag anlässlich der Ausstellungseröffnung bzw. des Beginns der Vortragsreihe innerhalb dieses Projektes Sinnlos, das in den letzten Wochen in Graz im Künstlerhaus stattgefunden hat, hat Hubert Matt in seinem Eröffnungsvortrag eine sehr spannende Abhandlung gegeben, nämlich er nennt den Vortrag Versuch über Mangel und spezifischen Mangel. Hören Sie nun den Vortrag von Hubert Matt.
Zuerst eine Verkehrsdurchsage von Radio Steiermark. Auf der Enstal-Bundesstraße haben Sie in den nächsten Stunden infolge Staus mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Jetzt begrüße ich Sie zum Vortrag. Das Thema über Mangel oder spezifischen Mangel, aber lassen Sie mich an die Dankesworte von Wolfgang anschließen. Auch ich möchte mich bedanken für die Einladung hier. Es freut mich sehr, hier ein paar Worte sprechen zu können zu einem, denke ich, so gelungenen und auch vom Ansatz her so hervorragenden Kunst-, Künstlichkeits-, Körper-, Fremdkörper-Projekt. Ich werde versuchen, die 15 Minuten einzuhalten, damit auch die Übersetzung in die Gebärdensprache nicht zu lange übersetzt werden muss. Ich möchte Ihnen im Grunde zwei Geschichten erzählen und anhand dieser zwei Geschichten Fragen an dieses Thema Sinnes- oder Sinneinschränkung zu stellen. Ich werde Ihnen keine Antworten geben. Erste Geschichte: Es gibt in Vorarlberg ein Hotel, das hat den Namen Victor. Es ist in Viktorsberg, es ist ein Hotel, das zu einem großen Teil von Menschen mit kognitiven und körperlichen Handicaps betrieben und wird, die dort arbeiten. Es ist nicht ein reines Hotel für Behinderte, sondern ein ganz normales sozusagen Seminarhotel. Ich habe 2 Tage Klausurseminar in diesem Hotel verbracht. Ich ging dann ins Zimmer, tastete mich im Dunkeln nach dem Lichtschalter und fand ihn nicht. Aber siehe da, plötzlich war es hell im Raum. Es ist ein behindertengerecht ausgestattetes Hotel. Am Abend versuchte ich dann den Lichtschalter, wie ich es gewohnt bin, auszuknipsen, um schlafen zu gehen. Ich fand ihn nicht und musste warten, bis das Licht von selber ausging. Es ist mir, glaube ich, das erste Mal im Leben passiert, dass ich 2 Stunden nicht eingeschlafen bin, weil während ich auf die Toilette ging, zwischendurch ist das Licht natürlich wieder angegangen und ich musste wieder warten, bis es ausgeht. Es war behindertengerecht und es war fast ein Kunstprojekt für mich als der ich in diesen Belangen als nicht behindert gelte. Ich selbst bin in eine andere Rolle geschlüpft mit meinen Erwartungen, mit meinen Vorteilen, Vorurteilen, Raumsituationen gegenüber. Und ich hoffe eigentlich, dass es weitaus mehr solche Einrichtungen gibt, die auf spezifische Sinnes- und Sinneinschränkungen hin ausgerichtet sind, weil sie für mich, der ich in diesen Belangen dann nicht eingeschränkt bin, aber in vielen anderen schon, eigentlich eine Bereicherung sind. Sie erfüllen fast das, was man der Kunst zuschreibt, nämlich Wahrnehmungsdifferenzierung, Wahrnehmungsaufrüttelung, und deshalb werde ich heute eigentlich überhaupt nicht über Kunst sprechen. Wir sind es gewohnt, in unserem Alltag selbstverständlich mit technischen Hilfestellungen umzugehen. Wenn ich meine Brille abnehme, dann sehe ich nur noch bunte Flecken vor mir. Und erst recht kann ich ohne diese Brille die Zettel, die ich vor mir liegen habe, nicht mehr lesen. Aber auch diese Zettel sind Hilfestellungen für ein Handicap, das ich habe, dass ich mir nämlich nicht alles merke. Das heißt, man könnte lange noch fortfahren mit solchen selbstverständlichen Hilfestellungen für Defizite, die uns als Menschen en gros oder per se oder im spezifischen Falle auszeichnen. Was ist aber nun das Besondere daran, dass eine Brille zu tragen nicht nur keine schälen Blicke verursacht, ganz im Gegenteil. Es gibt Designerbrillen und es gibt Leute, die Brillen tragen, obwohl sie keine brauchen, weil es schick ist, Brillen zu tragen. Und als Philosoph muss man ja fast eine Brille haben, weil es zum guten Ton des Intellektuellen gehört. Was ist aber der Unterschied, wenn ich ein Hörgerät habe? Was ist der Unterschied, wenn ich im Rollstuhl da sitzen bzw. eben nicht mehr stehen würde? Was ist der Unterschied, wenn ich mit einer Krücke daherkomme? Worin besteht der Unterschied zwischen einer Krücke und einem Herzschrittmacher? Beides sind Prothesen. Die eine ist zwar im Inneren des Körpers, die andere Prothese außerhalb des Körpers, aber dennoch bewerten wir solche Hilfestellungen ganz anders. Und wir sind uns ganz selten dieser vielen technischen Vorteile und Hilfestellungen gegenüber Sinnes- und Sinneinschränkungen nicht bewusst, außer wir erleben eine Situation, die auf spezifische Sinneseinschränkungen hin konzipiert ist, wie eben das Hotel Victor.
Zuhören macht Sinn.
Den Musikteil der heutigen Sendung bestreitet Vic Chesnut, der amerikanische Singer-Songwriter, war am 5. Juli mein Gast hier in Graz im Rahmen des Projektes Sinnlos, und er gab ein grandioses Konzert im Dom im Berg am 5. Juni.
Well, I guess I'm through stewing. How about let's roll the rock away? Bedclothes have gone all funky. I've got to get out of this cave. Stay inside. Stay inside. Stay inside. Stay in. Stay in. Stay in. Stay in.
Stay inside.
stay inside, stay inside, stay in, stay in, stay in, stay in, stay inside, stay inside, stay inside.
Es ist auch eine Gebrauchsanweisung, zum Beispiel eine Krücke. Weil wer von uns könnte den Rasierapparat, den Fotoapparat, das Videogerät bedienen, hätte er oder sie nicht eine Gebrauchsanweisung zur Verfügung. Und dennoch unterscheiden wir. Und mir geht es um diese Definition der spezifischen Behinderung gegenüber der Behinderung, die uns als Menschen auszuzeichnen scheint. Was macht das aus? Es gibt Behinderungen, wir können kategorisieren, die von Geburt an gegeben sind. Es gibt Behinderungen, die während des Geburtsvorganges stattfinden. Es gibt Behinderungen, die aufgrund von Katastrophen und Unfällen passieren, aufgrund von Krankheiten. Wir haben ja eigentümlicherweise, wenn wir das Wort Behinderung in den Mund nehmen, eher junge Menschen, oft Kinder, eigentlich vor Augen. Und denken, das ist etwas, das uns passiert ist, wenn wir noch ganz jung sind, und denken nicht daran, dass es die meisten von uns treffen wird, wenn wir 70 oder 80 wären. Wir haben eine zunehmende Sinnes- und damit auch Sinneinschränkung, eine Weltverkleinerung, damit Wahrnehmungsverkleinerung und damit Handlungsverkleinerung mit zunehmendem Alter. Und auch hier ist es nicht immer gegeben, dass eine Partizipation an der Gesellschaft möglich ist. Und ich denke, eine aufgeklärte Gesellschaft muss die Partizipation an der Kommunikation und den Handlungsoptionen der Gesellschaft freistellen und ermöglichen. Weil unser Subjekt- und Menschenbegriff mit dem der Autonomie verknüpft ist. Und ich füge hier gleich dazu, neben dem Wort sinnlos wäre das Wort Hilflosigkeit durchzustreichen. Es ist eigenartigerweise ein Manko unserer Würde, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das kann zynisch klingen, eine solche Aussage. Und ich denke, wir können nicht von den Menschen mit spezifischen Einschränkungen verlangen, dass sie als erstes die Würde der Hilfe sehen, sondern wir müssten dort beginnen, bei jenen, die scheinbar weniger Sinneseinschränkungen haben, dass jemand um Hilfe zu bitten, jemand nach etwas zu fragen, Unterstützung zu empfangen, nicht die Würdelosigkeit, sondern gerade die Würde des sozialen Menschen ausmacht. Wir überbrücken aber diese Hilflosigkeit größtenteils mit technischen Instrumentarien. Unsere Kulturgeschichte, unsere Mediengeschichte und Technikgeschichte ist eine Geschichte gegen die Sinneslosigkeit, gegen den Sinnmangel unseres Körpers, vielleicht auch unserer Psyche. Wir überschreiten die Grenzen unseres Hörens, Sehens, unseres Handels mittels der Medien. Ich benutze hier ein Mikrofon, ich benutze ein Telefon, um über Kilometer weg mit jemandem zu sprechen. Wir merken dann gar nicht, wie diese Erweiterung des einen Sinnes gleichzeitig Einschränkungen auch mit sich bringt, dass wir etwa, wenn wir uns visuell nicht kommunizieren können, nur akustisch, dass die Kommunikation automatisch eine ganz andere ist. Es ist sozusagen Design, Entwurf von Gerätschaften, von Handlungen, von Handlungsanweisungen im Bereich von Sinneseinschränkungen, nicht ein Thema von Scheren für Linkshändlerinnen oder für Rollstühle für Querschnittgelähmte oder für Lesehilfen, für solche, die schwerer sehen können. Behindertendesign ist Design überhaupt. Das heißt, Technik ist generell Technik gegen Sinneseinschränkung. Eigenartigerweise arbeiten wir aber primär daran, unsere Sinne beinahe grenzenlos zu erweitern, anstatt wir primär daran arbeiten, so viele Menschen wie möglich die Kommunikation und den Diskurs und die Partizipation an der Gesellschaft zu ermöglichen. Es gibt aber in dieser gegen die Sinnentleerung, gegen die Sinnlosigkeit oder beziehungsweise gegen die Sinneinschränkung arbeitenden Technik heute eine Wende, und zwar eine radikale Wende. Dass dieses Design nicht mehr ein Design von Gegenständen und Kommunikationsmitteln ist, sondern ein Design der Gene zu werden ist. Das heißt, wir sondieren die Gene vor der Geburt schon so aus, dass wir Behinderung erst gar nicht zur Welt kommen lassen und sie verhindern. Die Frage ist, was eine Gesellschaft verliert, wenn sie derart versucht, Behinderung auszuklammern, damit einen Wert an Wahrnehmung auszuklammern und damit eigentlich gegen die Sinneinschränkung vorzugehen und damit vermutlich den Sinn der Gesellschaft zu verlieren. Die zweite Geschichte, ganz kurz. Ich hatte einen Tiefgaragenparkplatz, einen der seltenen bei der Institution der Fachhochschule Vorarlberg, an der ich arbeite. Ich habe vor einem Monat diesen Tiefparkplatz gekündigt und laufe seither zu Fuß 10 Minuten von einem anderen Parkplatz zur Arbeitsstelle und wieder zurück. Es verlangt von mir niemand, dass ich zu Fuß 2 Stunden zur Arbeit gehe. Es ist selbstverständlich, dass ich ein Verkehrsmittel benutze, weil ich Kraft des Körpers quasi das nicht bringen könnte. Aber mir ist diese Hilfestellung plötzlich eine zu große Einschränkung geworden. Diese Schleusen von einem Ort zum anderen, ohne ein erfahren Ergehen des Zwischenraumes, diese Hilfestellung gegen die Sinneseinschränkung, gegen die Körpereinschränkung, ist plötzlich zur Behinderung selbst geworden. Und wir kennen auch andere Fälle in der Geschichte, Menschen, die bewusst Einschränkungen einführen. Im Sport sind es die Torstangen, obwohl es doch viel einfacher wäre, geradeaus den Hang hinunterzufahren. Oder es gibt Menschen, die fasten, es gibt Menschen, die ins Kloster gehen, sich Einschränkungen sozusagen selber auf sich nehmen, Sinn und Sinneseinschränkungen, und wir empfinden das als Bereicherung. Aber wenn Menschen nicht gehen können, nicht hören, nicht sehen, dann empfinden wir das plötzlich nicht mehr als Bereicherung. Was passiert in diesem Übergang? Was passiert an dieser Grenze? Das ist die Frage, die hier gestellt werden soll, aber nicht beantwortet werden kann. Maria Nepper hat sich intensiv mit der Kulturgeschichte der Prothesen beschäftigt, im weitesten Sinne der Technik gegen Sinneseinschränkungen. Und ihre Hauptthese ist, indem wir so viele Zusatztechniken entwickeln, erfahren wir uns als Mensch zunehmend als grundsätzlich behindert, auch das, was Arnold Gehlen als das Mängelwesen Mensch bezeichnet. Und Wolfgang Schmidbauer, der auch bekannt ist für sein Buch Die hilflosen Helfer, führt den Begriff der dummen und intelligenten Dinge in den Diskurs ein. Er meint unter intelligenten Dinge gerade nicht das, was wir heute unter Artificial Intelligence und intelligenten Produkten verstehen, das heißt Kühlschränke, die mir sagen, wann das Joghurt ausgegangen ist, sondern gerade das sind die dummen Dinge. Er sagt, es ist so viel Intelligenz in die Dinge investiert worden, dass uns nichts mehr übrig bleibt, intelligent zu sein. Das heißt, Dinge behindern uns auch, und vor allem Dinge, die scheinbar zur Erleichterung errungen worden sind. Noch ein Beispiel und das letzte bewusster Sinneseinschränkung. Die abendländische Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaft, kennzeichnet sich durch eine von Husserl sogenannte Epoche oder Einklammerung von Sinneswahrnehmungen und Sinnen ein, aus. Das heißt, die Beschränkung auf bestimmte Wahrnehmungen, die Konzentration und Aussonderungen anderer Wahrnehmungen hat Erkenntniswert in der Wissenschaft. Und es ist eigenartigerweise diese Gesellschaft, die es nicht versteht, Menschen, die aufgrund bestimmter Sinneseinschränkungen andere eben ganz anders und viel stärker ausweiten, als Kapital dieser Erkenntnis, als Möglichkeit des Erkenntnisfortschrittes einzusetzen. Also es müssten ja für Bilderkennung ganz ein kurzer Kontext zur Kunst, eigentlich Menschen, die nicht hören können, eigentlich wesentlich differenzierter das Sehen, weil sie auf das Sehen allein angewiesen sind, und umgekehrt, was den Bereich Akustik betrifft, sind natürlich Menschen, die nicht sehen, weitaus sensibler und ausgebildeter. Wir müssen dabei aber sagen, dieser Mehrwert durch Behinderung ist nicht gleichzusetzen mit Behinderung ist uns nur etwas wert, wenn sie mit Leistung verknüpft ist, sondern gerade ist es das Leistungsdenken, das uns das Defizit nicht als defizitäres Wertbestimmung erkennen lässt. Warum aber unterscheiden wir? Und ich versuche hier den Begriff der Quotenanthropologie zu prägen. Das heißt, wir standardisieren offenbar in einem Zeitalter, in dem es offenkundig und ich denke zu Recht kaum noch möglich ist, ontologische, das heißt Wesensbestimmungen des Menschen zu setzen. Das heißt, der Mensch ist das, was der Durchschnitt der Menschen macht. Wir könnten es aber auch auf einen Nenner bringen, der Mensch ist das und als Wesen so beschrieben, was alle und wirklich alle nicht können. Das wäre aber dann allerdings eine negative Anthropologie. Wir können alle nicht fliegen. Also hier hätten wir die Egalität der Menschen eigentlich erreicht. Aber wir müssen lernen, mit unterschiedlichen Differenzen umzugehen und diesen Streit der Qualitäten als Qualität zu sehen.
Do you think it makes a difference?
I say yes. Taking my time, working on lines, fingers in clay. Effectually, believe it all. last all night. Bursting into song at first light, then sharing breakfast from one plate, holding hands over loved ones' graves.
Do you think you deserve it?
I say yes.
Diese Quoten Anthropologie, die auch zusammenhängt mit der Massenproduktion von Waren und Dienstleistungen, führt aber interessanterweise nicht zu einem Massen- und Gemeinschaftsmenschen, sondern zu einem isolierten Massenmenschen. Das heißt, auch hier hätte es Sinn, spezifische Sinnesausklammerungen mehr zu berücksichtigen, um uns auch bewusst zu machen, welche Sinnesentstellung auf Standards konzipierte Dinge mit sich bringen. Treppen sind im Standardmaß gebaut. Und es ist wunderschön, einmal eine andere Treppe zu gehen, um zu merken, wie der Körper geprägt wird, wie das Bewusstsein geprägt wird von der scheinbar standardisierten Geschwindigkeit des Gehens. Einmal richtig herrschaftlich eine breite, lange Treppe zu gehen oder eine Rampe zu gehen. Was hat das Ganze mit Kunst zu tun? Ich denke, Kunst, und das ist mehr Manifest als Reflexion, hat grundsätzlich sinnlos zu sein. Kunst hat grundsätzlich sich dem Sinn zu verweigern, als zielgerichtet intentionales Handeln, das darin besteht, alles auf ein Ziel hin zu löschen, sondern per se in Situation und in der Präsenz zu denken. Und Kunst arbeitet ganz entscheidend über ihre Geschichte hinweg an jenen Behinderungen, die durch Behinderungsauflösungen entstehen. Das heißt, das Arbeiten und das Reflektieren von spezifischen Behinderungen ist eigentlich ein Grundthema der Kunst, die als eine der wenigen Disziplinen sich dem Körper und der sinnlichen Erfahrung noch stellt. Interessanterweise überwiegen ja heute die sogenannten sekundären Erfahrungen, das heißt, wir rekonstruieren und konstruieren Welt aus Medienzugängen. Das heißt aber Sinnentleerung und Sinnfreiheit, das heißt Sinnabkoppelung geschieht heute durch Nichtpartizipation an Medien, das heißt Kommunikationsmedien müssen grundsätzlich für alle zugänglich sein. Und ich denke, für diesen Bereich der Kommunikation, des Bewusstseins auf Körper, den Sinn und den damit entstehenden, partizipierenden oder gelöschten Sinn, bildet diese Ausstellung eine hervorragende Erfahrungsbasis. Ich danke Ihnen.
Wolfgang Demel verabschiedet sich für heute von Ihnen und wünscht Ihnen einen schönen Abend.
Blind TV, das wöchentliche Radioprogramm des Projektes Sinnlos von Wolfgang Demel. Ein Projekt von Graz 2003, Europäische Kulturhauptstadt. Jeden Donnerstag 17.30 Uhr bis 18 Uhr auf Radio Helsinki 92,6 MHz.